manchmal vergleiche ich das mit unserem Gefühl für Endlosigkeit in einem Lockdown. Und wir machen das jetzt mal auf 20 Jahre. Ja, nicht arbeiten können, nicht wissen, wo kann ich mich hinbewegen. Auch so etwas wie Familie finden. Weil, also es ist etwas, das wir sehr, sehr oft hören, dass dann Menschen sagen, you are my family.
Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, der Podcast von Amnesty International Österreich. In diesem Monat, dem Juni, feiern queere Menschen weltweit den Pride Month. Queere Menschen sind Menschen, deren Sexualität oder Geschlecht anders ist als das, was in der Gesellschaft als normal gilt. Unter anderem zählen dazu bisexuelle, homosexuelle und Transgender-Personen. Doch leider können viele queere Personen ihre Identität nicht frei ausleben. In 64 Staaten ist Homosexualität noch immer strafbar. In rund 10 davon droht sogar die Todesstrafe auf homosexuelle Handlungen. Besonders trifft die strafrechtliche Verfolgung Männer. In vielen Ländern werden homosexuelle Handlungen zwischen Männern härter bestraft als zwischen Frauen. Viele queere Menschen sind so zur Flucht gezwungen, um ihre Liebe frei ausleben zu können. Wie viele es tatsächlich sind, ist unklar. Die Queer Base im 4. Wiener Gemeindebezirk unterstützt und berät queere geflüchtete Menschen. Mein Name ist Miriam und ich spreche heute mit Marti Huber, Mitgründerin der Queer Base. Danke, dass du heute da bist.
Gerne.
Wer bist du und was machst du genau?
Ja, mein Name ist Marti Huber. Ich bin seit Anfang an bei der Queer Base dabei. Wir haben uns ungefähr, je nachdem, wann wir das Anfangsdatum setzen, weil es sich quasi auch aus einem aktivistischen Kontext gegründet hat, so ungefähr 10 Jahre auf dem Buckel und sind im Kontext der Türkis-Rosa-Lila-Villa entstanden. Ich würde immer so ein bisschen das Jahr 2014 als eine frühe Art der Organisierung ansetzen und dann aber haben wir sehr schnell gemerkt, da braucht es auch strukturelle Maßnahmen, wirklich nicht nur Versuch im aktivistischen Kontext etwas zu ändern. Und dann wurde die Queer Base gegründet, so eben 2015, 2016. Und ich mache dort Sozialberatung, Öffentlichkeitsarbeit oder eben auch im Moment bilden wir quasi ein Leitungsteam und da bin ich auch Teil davon.
Nu setzt sich also schon länger für die Rechte queerer Menschen in Österreich ein. Wie ist denn gerade die Lage für queere Menschen in Österreich?
Für queere Menschen in Österreich hat sich natürlich sehr, sehr viel gebessert. Ich bin selber 52, also ich kannte noch Gesetzgebung, wo heute vielleicht auch Leute staunen, dass es das gab. Also es gab ja ein Vereinsverbot und ein Werbeverbot für Homosexualität bis 1996. Das heißt, als ich nach Wien gekommen bin und dann auch aktivistisch angefangen habe, mich zu engagieren, waren diese Gesetze noch in Kraft. Was sehr absurd ist, weil es schon mit Ende der 70er Jahre, 1979, hat sich die HOSI gegründet, 82 die Villa-Besetzung. Da waren quasi Dinge schon möglich, obwohl es legal gar nicht vorgesehen war, also logistisch gar nicht vorgesehen war. Mittlerweile wurden viele Rechte erkämpft. Man muss sagen, erkämpft Stück um Stück bis auf die Entkriminalisierung 1971, wurde alles aktivistisch von dieser österreichischen Regierung abgerungen, bis hin zu Höchstgerichten, europäischen Gerichtshöfen. Da hat sich sehr viel entwickelt. Der Paragraph 209 zum Beispiel, das unterschiedliche Schutzalter war nach zweimaliger Verurteilung der Republik Österreichs erst 2002 vom Tisch. Dann kam es zur eingetragenen Partnerinnenschaft 2010 und dann zur Öffnung der Ehe, auch durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. In Österreich ist es so, dass es immer noch keinen richtigen Diskriminierungsschutz gibt für LGBTIQ-Personen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Taxi mit meiner Freundin steige und jemand bemerkt, dass wir ein lesbisches Paar sind, dann kann der uns einfach aus dem Taxi schmeißen, ohne dass ich diskriminiert worden wäre, weil es immer noch die freie Wahl gibt, ein Angebot zurückzuziehen. Auch zum Beispiel im Gastronomie- oder Hotelbereich passiert das immer wieder. Viele Sachen sind besser geworden. Wir sehen aber auch, dass wir uns nicht so darauf verlassen können, dass einmal errungene Rechte auch wirklich gehalten werden. Wir müssen gar nicht so weit über die Grenzen schauen. Dann sieht man auch, wie schnell Rechte wieder weggenommen werden. Wir wissen, dass rechtsextreme Kontexte die queere Community immer auch als Zielscheibe haben. Und da kann natürlich eine Regierungsbeteiligung, wie sie glücklicherweise noch abgewendet wurde, also mit einem Bundeskanzler Kickl zum Beispiel, ganz andere Auswirkungen haben auch auf die österreichische LGBTI-Community.
In den letzten Jahrzehnten hat sich also schon viel für die Rechte von queeren Menschen getan. Aber in anderen Ländern sieht man, dass es auch wieder zu Rückschritten kommen kann. Weil du gerade das Wort LGBTI verwendet hast, möchtest du es kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären?
Ja, wir nennen es die Alphabetmafia und manche fragen uns, wie viele Buchstaben sollen die da noch ran? Und wir sagen immer, wenn nötig, alle. In Österreich verwenden wir eher die englische Abkürzung. In Deutschland findet man auch LSBT. Hier in Österreich ist es schon meistens eben LGBTIQA+. Lesbisch, gay, bi, trans, inter, queer, asexual, agender, plus, für alles, was da noch ist. Und da gibt es immer wieder noch Ergänzungen von zum Beispiel pan oder nicht-binär.
Also gibt es verschiedene Begriffe, die sich immer wieder weiterentwickeln.
Genau, und gibt es so Wörter, die dann auftauchen, wo dann andere Menschen bezeichnet werden, die es nicht gewohnt sind, bezeichnet zu werden, zum Beispiel das Wort cis. Wo dann Menschen plötzlich sagen, oh mein Gott, warum nennst du mich jetzt Cis-Mann? Ich bin einfach nur ein Mann. Ja, Cis ist das Gegenteil von Trans oder auf der anderen Seite von Trans. Und kannst du dich mal kurz beschäftigen mit deiner Vorstellungen von, was sind Normen? Manche Menschen leben in einer Selbstverständlichkeit von, wie sie sich in der Welt sehen, wie sie ihr Geschlecht, Geschlechtsidentität auch performen und ausdrücken. Da ist vielleicht gut zu lernen, dass es halt Leute gibt, die bei der Geburt als männlich bezeichnet wurden von der Hebamme zum Beispiel und für die passt das dann. Die wachsen auf, sind ein Junge, werden junger Erwachsener und sehen sich immer noch als Mann. Und dann gibt es Menschen, die zwar bei der Geburt quasi als weiblich oder männlich eingecheckt wurden und dann aber im Laufe des Lebens, manche früher, manche später, merken, das stimmt nicht mit dem eigenen Empfinden zusammen und da redet man dann über Transpersonen. Anders ist es zum Beispiel bei intergeschlechtlichen Menschen, eine Gruppe, die auch mehr Aufmerksamkeit braucht, weil es noch sehr massive Eingriffe in die Lebenssphäre gibt. Intergeschlechtliche Personen sind Menschen, die mit uneindeutigen Geschlechtsorganen, Geschlechtsmarkern geboren werden. Das kann sein auf Ebene der Hormone, der Geschlechtsorgane, der DNA. Und man versucht aber immer noch eine Eindeutigkeit der Geschlechter herzustellen. Das heißt, man versucht noch immer zu sagen, es ist entweder ein Mann oder entweder eine Frau. Und da kommt es immer noch zu unnötigen medizinischen Operationen an Babys, an wirklich Neugeborenen, die dann zum Beispiel Hoden, die im Bauchraum geblieben sind, entfernen, obwohl dann später diese Person merkt, ich fühle mich eigentlich mehr männlich, ich hätte gerne Testosteron und das dann künstlich nehmen müssen, obwohl ihr Körper es eigentlich produziert hätte. Das ist etwas, was auch immer noch quasi im Leben von LGBTIQA+-Personen in Österreich eine Realität ist, die man eigentlich ab sofort abstellen könnte, wenn es verboten wird, diese unnötigen Operationen durchzuführen. Das ist zum Beispiel etwas, was gerade auch wiederum am Tapet ist für die neue Regierung.
Da könnte sich also in den nächsten Jahren für intergeschlechtliche Personen noch sehr viel ändern. Bei euch finden ja queere Menschen mit verschiedenen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten Unterstützung. Was genau macht eure Arbeit, also was genau macht die Queerbase denn aus?
Es ist eine interessante Formulierung, weil wenn man sagt, okay, was macht die Queerbase, dann ist das das eine. Und die andere Sache, was macht die Queerbase aus, ist nochmal ein extra Bild. Ich fange vielleicht mit diesem zweiten Teil an, was macht die Queerbase aus, im Unterschied vielleicht zu anderen Organisationen, die im Asylbereich arbeiten. Wir sind eine Peer-Beratungsstelle. Das heißt, alle, die bei uns arbeiten, sich engagieren, sind aus der Community, sind Teil der LGBTIQA+-Community. Es gibt immer wieder mal Allies, die auch dabei sind, aber so im Groben sind wir quasi eine Betroffenenberatungsstelle, sind auch mehrfach betroffene Personen, also Menschen auch, die selber queere Refugees waren in der Organisation. Und wir sind, und das ist, glaube ich, so ein Plus, quasi auch Community. Und Community sein heißt für Menschen, die als queere Geflüchtete in Österreich angekommen sind, auch so etwas wie Familie finden. Weil, also es ist etwas, das wir sehr, sehr oft hören, dass dann Menschen sagen, you are my family. Weil sie oft den Kontext komplett verlieren, aus dem sie kommen. Aus der Familie, aus der Gesellschaft, aus der Religionsgemeinschaft eben auch rausgeworfen wurden oder dort nicht mehr sein können, Angst haben davor. Oder sehr genau aufteilen müssen, wo sie welche Seiten ihres Lebens ausleben. Und die Queerbase ist ein Ort, wo das ganzheitliche Dasein wieder in den Fokus rücken kann. Das heißt, was macht die Queerbase aus, ist, dass wir eine wachsende Community sind, die eben nicht nur sagt, wir begleiten Menschen, bis sie Asyl haben und dann sind sie weg, sondern viele bleiben auch im Kontext der Community, kommen regelmäßig zu unserem Queerbase-Café, das jeden Donnerstag von 6 bis 8 stattfindet. Also das macht auch die Queerbase aus, so dieses miteinander in dieser Situation versuchen zu sein und was Größeres zu werden, als man schon ist. Was wir anbieten, ist eine Anlaufstelle für Menschen, die fliehen mussten aufgrund der Verfolgung, sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Und da ist es natürlich von Anfang an wichtig, dass man jemanden an der Seite hat und nicht alleine dadurch muss. Das heißt, wir beraten und begleiten zum Beispiel schon zur Asylantragstellung, wenn Menschen schon zu früh zu uns kommen, weil gerade ein Setting von Polizei auch sehr angsteinflößend ist, es oftmals das erste Mal ist, dass sie sagen, dass sie zum Beispiel schwul sind oder lesbisch sind oder bi sind. Und dann versuchen wir, Menschen in sichere LGBTIQ-Wohngemeinschaften unterzubringen. Wir arbeiten da zusammen mit anderen Organisationen, zum Beispiel mit Diakonie, Tralalobe, auch mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Volkshilfe, um da auch Menschen vor Wohnungslosigkeit zu schützen, weil es war am Anfang, also vor 10 Jahren, als wir uns gegründet haben, war das sehr oft das Thema, dass Menschen aus ihren Unterkünften weggelaufen sind, weil sie dort nicht sicher waren, weil sie dort wieder Angst hatten vor Übergriffen, vor einem Outing, teilweise eben schon auch Sachen passiert sind, auch Übergriffe, sexuelle Belästigung stattfanden. Und wir wussten einfach, dass es wenigstens gegeben sein muss, dass Menschen, wenn sie in Österreich im Asylverfahren sind, auch sicher sind in ihrer Unterbringung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit es ein faires Asylverfahren geben kann. Und das war auch immer unser Ansatz zu sagen, ein faires Asylverfahren heißt, dass ich meinen Fluchtgrund in Österreich nicht mehr verstecken muss. Und es gibt nichts Grundlegenderes als in meiner Wohnsituation. Das heißt, da versuchen wir, Menschen in die Grundversorgung Wien zu holen. Also für alle, die das eh wissen, nochmal die Wiederholung. Zuerst kommt man quasi in ein Bundesquartier wie Dreiskirchen und dann wird man aufgeteilt und in ein Bundesland geschickt. Was wir dann anbieten in der Sozialberatung ist eben auch Coming-out-Beratung. Und da geht es halt auch sehr viel, dass Menschen ihre eigene Sprache entwickeln können, wie sie über ihr Leben reden. Weil viele haben sich sehr lange verstecken müssen, waren sehr isoliert, hatten nicht die Möglichkeit, über Sexualität zu sprechen, weil das an sich ja auch ein Tabuthema ist in vielen Kontexten. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass es einen sicheren Ort gibt, einen safe space. Und dann machen wir natürlich auch viel Community-Arbeit, so dass Menschen sich auch gegenseitig unterstützen mit den Erfahrungen, die sie haben. Und ein anderer großer Teil ist die Rechtsberatung. Wie schon gesagt, von der Asylantragstellung bis hin zur Vorbereitung für das Interview beim BFA, beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und auch einer Begleitung einer rechtlichen Vertretung dort. Das ist quasi der Schwerpunkt. Wir schreiben dann auch noch Stellungnahmen, bevor die Bescheide ergehen. Und ein anderer Schwerpunkt, den wir haben, ist Trainings und Workshops anzubieten für alle möglichen Organisationen, die im Asylbereich arbeiten, also Sozialarbeiterinnen. Dann aber eben auch arbeiten wir mit der BBU zusammen. Die BBU ist die Bundesagentur für Unterbringungs- und Beratungsleistungen. Die betreiben zum Beispiel Dreiskirchen, aber sie betreiben auch eine Rechtsberatung in zweiter Instanz, eine unabhängige Rechtsberatung. Und wir haben zum Beispiel die Rechtsberaterinnen auch alle geschult, für LGBTIQ-KlientInnen auch eine gute Vertretung zu sein und arbeiten mit ihnen auch eng zusammen dann in der zweiten Instanz. Etwas, was ich mir selber wahrscheinlich nicht hätte erträumen lassen, ist, dass es jetzt mittlerweile, ich glaube seit 1,5 Jahren, in allen Bundeseinrichtungen der Grundversorgung, also so Einrichtungen wie Dreiskirchen, es LGBTIQ+ Vertrauenspersonen gibt, die von uns auch ausgebildet wurden. Ich glaube, das ist so ungefähr im Moment das, was wir so anbieten. Wir haben natürlich dann auch die viel Netzwerkarbeit, weil die Gruppe der Geflüchteten, mit der wir zu tun haben, auch nochmal spezifische Bedürfnisse hat. Also ich spreche da zum Beispiel von therapeutischen, medizinischen Fragestellungen. Es gibt sehr viele Langzeittraumatisierung, sehr viel auch Gender-Based Violence, also die auch lesbische, bisexuelle Frauen erfahren haben. Und es ist dann auch natürlich für Transpersonen die transmedizinische Versorgung sowie auch für HIV-Positive auch da eine nahtlose Versorgung, zum Beispiel mit HIV-Medikamenten zu ermöglichen. Und da arbeiten wir halt auch mit Organisationen in der Stadt sehr intensiv zusammen.
Das heißt, ihr habt mehrere Schwerpunkte. Weil du gerade vorhin, dass die queeren Menschen, die zu euch kommen, sich teilweise fühlen, als hätten sie eine neue Familie bekommen. Wie glaubst du, schafft ihr auch das Klima dafür, dass das so gut funktioniert?
Ich glaube, dass Menschen sich bei der Queerbase so willkommen fühlen, ist auch einfach diese erstmalige Erfahrung, keine Teile des Lebens verstecken zu müssen. Viele wachsen auf mit sehr viel Stigma und Scham, auch dieses Gefühl, Schande über die Familie zu bringen oder schon gebracht zu haben. Und an einen Ort zu kommen, wo man akzeptiert wird und im Gegenteil auch gefeiert wird, dass man da ist, macht eine ganz andere Basis und ermöglicht auch etwas, wo auch Menschen wieder gesunden können an den Schäden, die sie genommen haben aufgrund der Gewalt, die sie erfahren haben.
Viele der queeren geflüchteten Menschen können also erst bei euch zum ersten Mal ihre Identität ausleben. Vorhin hast du den Begriff Gender-Based Violence verwendet. Was bedeutet denn das?
Gender-Based Violence wird eben auch viel verwendet im Menschenrechtsbereich. Da geht es darum, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts Gewalt erfahren. Das betrifft zum Beispiel Cis-Frauen als auch Trans-Frauen oder auch feminisierte Männer, die halt nicht den Normen entsprechen. Und da geht es dann von allen bekannten Formen von Gewalt, von psychischer Gewalt, ökonomischer Abhängigkeit bis zu sexualisierter Gewalt, einfach alles quer durch.
Jetzt sagt man das schon mal ein bisschen mehr. Und dann hast du noch den Begriff Allies verwendet?
Allies.
Allies?
Allies, das sind quasi Menschen, die heterosexuell sind oder cis-hetero. Wieder noch mehr Begriffe. Vielleicht habt ihr euch schon gemerkt, cis heißt, dein Geschlecht stimmt überein mit dem, was dir am Anfang gesagt worden ist. Dass Menschen, die nicht zur LGBTIQ+-Community gehören, sehr wohl auch unterstützend sein können, Freunde, Freundinnen sein können. Das ist mit dem englischen Begriff Allies gemeint. Man versucht, die eigenen Privilegien anzuschauen, eigene Normvorstellungen, dann kann ich auch sagen, okay, ich unterstütze die Community und das kann auf unterschiedliche Weise sein, indem ich irgendwo eine Regenbogenfahne aufhänge. Ich kann eben für Transrechte eintreten, die gerade auch sehr massiv angegriffen werden, mit meinen Kindern Bücher lesen, wo es verschiedene Formen von Familie gibt.
Sind bei euch auch Allies dabei?
Ja, es sind auch Allies dabei. Weniger, also weil wir schon auch ein bisschen dieses Ding haben von aus der Community für die Community. Aber es gibt natürlich auch immer wieder welche, die sagen, wie kann ich helfen? Ich bin ein Ally. Das ist natürlich auch möglich.
Bei euch sind also hauptsächlich Menschen aus der LGBTQI+-Community selbst dabei und hin und wieder auch Allies. Aber wie finden denn die queeren geflüchteten Menschen überhaupt den Weg zu euch in die Queerbase?
Ja, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Manche kontaktieren uns schon, bevor sie flüchten, also noch in ihren Herkunftsländern. Das heißt, Menschen versuchen im Internet sich zu informieren, wo gibt es Organisationen, die einen unterstützen. Manchmal lesen wir auch von Menschen, die dann sagen, ich habe 16 Organisationen angeschrieben. Ja, ihr habt geantwortet. Und dann ist es natürlich auch so, wenn Personen in Österreich ankommen, gibt es einerseits schon auch innerhalb der diversen Communities Netzwerke, die sich quasi auch untereinander informieren und unterstützen. Ich weiß, es gibt zum Beispiel eine Queer Somali Facebook-Gruppe. Kann natürlich auch sein, dass jemand zum Beispiel in Dreiskirchen ankommt und dann merkt, ah, da gibt es Vertrauenspersonen und dann ihnen zum Beispiel sagt, ich gehöre zu dieser Community, wo kann ich Unterstützung finden? Und wenn das für die Person okay ist, dann kann entweder die Sozialarbeit dort uns kontaktieren oder eben auch sie selber. Alle möglichen Einrichtungen im Asylbereich, die an uns verweisen. Also das heißt, es sind verschiedenste Kanäle, die Menschen benutzen. Wir machen natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist quasi so ein Mix. Vielsprachigkeit ist da natürlich auch ein Thema. Wir hatten uns von Anfang an irgendwie auch überlegt, wie können wir möglichst niederschwellig auch Angebote geben, so dass es für Menschen, die vielleicht Sorge haben, dass sie geoutet werden können, einfach ist, ein bisschen versteckter Infos sich zu holen etc. Also da haben wir immer geschaut, dass wir möglichst viele Sprachen verwenden, aber auch in kleineren, zum Beispiel so Visitenkartenformaten, etwas, was man sich schnell mal einstecken kann.
Also gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie die queeren geflüchteten Menschen den Weg zu euch finden. Aber aus welchen Ländern kommen denn die meisten eurer Klientinnen und Klienten?
Das ist natürlich auch immer interessant, weil das natürlich unterschiedlich ist, welche Communities wo landen auch. Und wir hatten in den ersten paar Jahren wirklich einen irakischen Schwerpunkt. Das hatte natürlich auch mit den großen Flüchtlingsbewegungen 2015, 2016 zu tun. Und dann teilt es sich sehr unterschiedlich auf über die Jahre. Iran, Bangladesch, Nigeria, Uganda im Moment auch wieder sehr viel. Dann auch natürlich jetzt viel mehr Russland auch aufgrund der Entwicklungen, also auch mit den ganzen Propagandagesetzen und dem Krieg in der Ukraine. Ukrainische Geflüchtete natürlich dann auch. Und wir haben auch sehr viele aus nordafrikanischen Ländern in den letzten Jahren, also Tunesien, Marokko, Ägypten, natürlich dann aus Ländern wie Syrien, Jordanien, Libyen, Iran, Irak.
Die Menschen kommen aus diesen Ländern zu euch, werden dann Rechtsberatung bekommen, soziale Beratung, psychologische Unterstützung, kommen dann in queeren Communities auch zum Wohnen unter. Aber was ist dann danach? Nach dem Asylverfahren können sie dann weiterhin in den Wohnungen bleiben?
Es ist so, dass die Personen in der Grundversorgung allgemein quasi 4 Monate, nachdem sie einen positiven Bescheid bekommen haben, aus der Grundversorgung entlassen werden. Das heißt, dieses Wohnungsangebot, mit dem wir hauptsächlich zu tun haben, ist im Rahmen der Grundversorgung. Und das heißt, 4 Monate nach einem positiven Bescheid muss man diese Einrichtung verlassen. Das ist de facto wirklich auch ein großes Problem, auch ein bisschen absurd und paradox, weil wir ja so gut gearbeitet haben, dass es immer öfter schnellere Entscheidungen gibt. Also im Jahr 2023 hatten wir dann Verfahren, die nur 6 Monate bis ein Jahr zum Beispiel gedauert haben, sehr viele. Und es aber in Wien ja erst nach 2 Jahren möglich ist, eine Gemeindewohnung zu bekommen. Das heißt, sehr viele der Personen, die Asyl bekommen haben, sind dann zum Beispiel in der Wohnungslosenhilfe gelandet oder eben auch wieder in Wohnsituationen, die in sehr desperaten, sehr desolaten Häusern unter ausbeuterischen Bedingungen dann untergebracht werden. Da hören wir zum Beispiel auch immer wieder so von Achtbettzimmern, wo so Stockbetten drinnen sind, die natürlich nicht queer sind, sondern sie gehen dann quasi wieder zurück in eine Wohnsituation, wo sie in der Grundversorgung wirklich viel bessere Bedingungen hatten, eben an einem sicheren Wohnraum. Das ist ein Problem, mit dem wir gerade auch sehr massiv zu kämpfen haben. Wir arbeiten da zum Teil eben mit der Wohnungslosenhilfe zusammen. Es gibt etwas, das heißt Chancenhäuser in Wien, das eben für Menschen ohne Obdach möglich ist, über eine gewisse Zeit untergebracht zu sein. Und da auch gibt es mittlerweile Chancenhäuser, die auch eigene LGBTI-Trakte oder Kleinstwohnungen betreiben. Erstmals wird Mitte Juni die Caritas auch im Haus Amadou eine WG für LGBTI-wohnungslose Personen einrichten. Also das ist so erstmals auch so ein bisschen mehr in die Richtung, was passiert eigentlich nach der Anerkennung, weil das Thema Integration, sich fortbilden können, Ausbildungen machen können, ist alles schön und gut, aber wenn ich keinen Wohnraum habe, wo ich sicher bin, dann weiß man einfach aus der Erfahrung, dass Menschen sich wesentlich schwerer tun, auch eine Ausbildung zu starten, Deutsch zu lernen, wenn sie nicht mal zu Hause sich wohlfühlen.
Das bedeutet, dass das Wohnen ein zentraler Punkt ist, der auch, nachdem Sie die Wohnungseinrichtungen, die Queerbase für Sie geschaffen hat, dass Sie auch danach noch einen sicheren Wohnraum bauen, dass es wirklich essentiell ist. Aber wie schaut es dann auch danach mit der Arbeitswelt aus?
Ja, das ist natürlich auch wiederum sehr unterschiedlich. Personen, die vorher schon auch Bildungszugänge hatten, haben natürlich andere Startebenen als jetzt Personen, die zum Beispiel Analphabetinnen sind. Das heißt, hier gibt es natürlich auch sehr klassische Bildungswege, aber da ist natürlich auch etwas, wo wir versuchen, in die diversen Bildungsinstitutionen auch zu sensibilisieren und auch Angebote zu setzen an Trainings. Ich sage nur Beispiel AMS, Deutschkurse. Da kann es zum Beispiel immer wieder auch zu Problemen kommen. Oder wir hatten eh auch immer wieder dann mit ehemaligen Klientinnen zu tun, zum Beispiel Transfrauen, die dann eine sehr schwierige Zeit im Deutschkurs hatten, weil sie eben sehr viel transphobe Meldungen bekommen haben. Und sonst ist natürlich, gibt es verschiedenste Biografien. Manche haben studiert in ihren Herkunftsländern und wollen dann auch weiter studieren oder ihre Ausbildungen nostrifizieren lassen. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber da befinden sich die Personen meistens in den klassischen Integrationsmaßnahmen.
Das heißt, da ist auch in dem Bereich noch ziemlich viel Luft nach oben. Mit wem arbeitest du denn konkret zusammen? Hast du vielleicht eine Klientin, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
Es sind immer wieder KlientInnen zum Beispiel, die sehr massive Gewalt erlebt haben und dann halt wirklich einfach diesen Raum brauchen, um so halbwegs über ihre Traumatisierungen sprechen zu können. Das ist ja auch etwas, glaube ich, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass ein Asylverfahren ja auch einen Zwang darstellt, wo man über Dinge sprechen können muss, wo jeder Therapeut, jede Therapeutin sagen würde, das darf nicht unter diesem Zwang passieren. Also es sollte immer freiwillig in einer sicheren Situation sein, dass Menschen sich öffnen. Und im Asylverfahren ist es leider halt so, dass Personen sich das eigentlich nicht so gut aussuchen können. Und mir bleiben dann die in Erinnerung, wo wir es geschafft haben, eine Balance zu finden zwischen dem, was sie glaubhaft machen müssen an Geschichte und aber so, dass sie nicht retraumatisiert werden in dem Verfahren. Also manchmal, dass dann Leute nicht zu sehr reinkippen in ihre traumatisierenden Situationen, sondern man ihnen auch sagt, du musst nicht alles sagen. Jetzt zum Beispiel eine Klientin, die kam letztes Jahr zu uns, ungefähr vor einem Jahr, die 20 Jahre schon in Österreich ist und lange illegalisiert gelebt hat und einfach sehr schwer Coming-out-Probleme, also auch sehr viele traumatisierende Erfahrungen. Und dann eine Ebene schaffen, wo man auf diesem nötigen Niveau, Plateau, um ein Asylverfahren zu bestehen, so sagt, okay, da ist deine Community, da bestärken wir dich, da kannst du sagen, ich habe ein Selbstverständnis für mich und darüber kann ich reden. Und dann kann ich auch erklären, warum das alles jetzt so lange gedauert hat. Und das ist eine massive Geschichte von Kampf. Man muss sich diesen Zeitraum mal vorstellen. Manchmal vergleiche ich das mit unserem Gefühl für Endlosigkeit in einem Lockdown. Und wir machen das jetzt mal auf 20 Jahre. Ja, nicht arbeiten können, nicht wissen, wo kann ich mich hinbewegen. Diese Unsicherheit über diese Zeit schafft einfach extreme Blockaden. Das sind die Geschichten, die mir dann in Erinnerung bleiben und dann auch so etwas wie die große Freude, die dann ausbricht, wenn dann positive Bescheide da sind.
Ihr sucht also sehr individuelle Formen, um den Leuten weiterzuhelfen und den queeren geflüchteten Personen weiterzuhelfen. Wie ist es denn mit dieser Frau weitergegangen, die 20 Jahre lang in Österreich hier gelebt hat, ohne sich zu outen?
Vor kurzem, 2 Monaten, 3 Monaten, positiven Bescheid bekommen. Man kann sich nicht vorstellen, was für ein Glück im Ausdruck dieses Menschen dann ist. Also das ist halt wirklich, glaube ich, gibt nicht so viele Steine, die von den Schultern fallen können und vom Herzen und von allem Körper. Diese Menschen können dann anfangen, weiter zu tun mit ihrem Leben. Und ich glaube, dieses nicht mehr stecken zu bleiben in diesem unsicheren Zustand, das ist halt extrem wichtig.
Jetzt haben wir so viel über positive Bescheid gesprochen. Und was passiert, wenn die Bescheide angenommen werden? Aber was passiert dann, wenn sie abgelehnt werden?
Ich meine, wir haben schon relativ viel auch noch gearbeitet, damit sich die rechtliche Situation auch wirklich verbessert. Wir hatten am Beginn unserer Zeit schon auch nochmal mit viel mehr negativen Bescheiden zu tun, insbesondere auch in der ersten Instanz. Und das Asylverfahren geht dann eben in zweite Instanz, also man kann eine Beschwerde machen, dann geht es zum Bundesverwaltungsgericht. Da war es zum Teil auch so, dass Richter, Richterinnen gemeint haben, im Irak kann man eh leben als schwuler Mann, ist kein Problem. Und dann ist es so in Österreich, dass man bei den Höchstgerichten, also beim Verwaltungsgericht oder eben beim Verfassungsgericht auch eine Revision einlegen kann, also noch einmal eine Beschwerde. Und da haben wir schon noch sehr viel neue Judikatur geschaffen, damit eben gewisse Standards auch rechtlich gesetzt werden. Das heißt, hier sind einfach viel mehr Menschen nicht mehr der Gefahr ausgesetzt, einen negativen Bescheid zu bekommen. Es kann natürlich auch sein, dass Menschen dann trotzdem also rechtskräftig negative Entscheidungen bekommen, weil ihnen nicht geglaubt wurde. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt in so einem Verfahren. Da kann es natürlich auch sein, dass Menschen abgeschoben werden, dass dann Personen in Länder wieder zurückgeschickt werden, wo sie sehr massiv unter Gefahr sind. Es gab immer wieder zum Beispiel, ich nenne jetzt das Land Nigeria, wo Österreich auch sehr lange der Meinung war, das Land ist groß genug, man kann Leute dorthin zurückschicken, die Leute können sich verstecken. Das sind alles Dinge, die nicht mehr erlaubt sind. Also so, dass man sagt, du musst einfach nur diskret leben, darfst nicht nach außen zeigen, dass du aus der Community bist. Und da gab es natürlich auch Abschiebungen, wo man weiß, das ist einfach extrem gefährlich für die Personen, weil man ja in der Zukunft nicht sagen kann, bin ich immer diskret genug, ja, was ist, wenn ich auffliege. Und im Norden Nigerias ist teilweise eben die Todesstrafe möglich und im gesamten Land 14 Jahre Haft. Das ist auch mittlerweile ein bisschen besser geworden, dass man sagt, okay, das Land an sich ist nicht sicher. Aber ja, es ist schon auch vorgekommen, dass dann Menschen abgeschoben werden.
Einfach gesagt heißt das, dass sie einen negativen Bescheid bekommen haben, aus dem Grund heraus, dass sie in ihrem Heimatland ja ihre Sexualität nicht wirklich ausleben müssen und dort versteckt leben können.
Das war einfach lange immer wieder so eine Form der Rechtsprechung. Die ist dann auch durch europäische Rechtsprechung oder auch durch höchstgerichtliche Entscheidungen ausgehebelt worden. Also einerseits so dieses, was innerstaatliche Fluchtalternative genannt wird, also dass man sagt, du bist in dieser Stadt groß geworden oder in diesem Dorf, du kannst einfach in Nigeria zum Beispiel, sehr großes Land, kannst du einfach woanders hinziehen. Da wissen die Leute nicht, dass du schwul bist. Kein Problem. Das wurde immer wieder noch benutzt auch als Möglichkeit, Leute abzuschieben. Und dann wurde klar, dass man das nicht von einem Menschen verlangen darf, dass man entweder die sexuelle Orientierung nicht auslebt oder die Geschlechtsidentität versteckt. Und auch, dass man, auch wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht Verfolgung erlebt hat, auch in Zukunft nicht bedroht werden kann. So, ja, also dass man das auch jetzt in Zukunft, wenn ich auffliegen würde, auch wenn ich mich bemühen würde, diskret zu leben, heißt das nicht, dass ich nicht irgendwann scheitere. Und was wäre dann die Konsequenz, wenn ich eben dann 14 Jahre Haft kriege oder eben nicht weiß, ob mich irgendwer erschlägt. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und jetzt geht es eigentlich wirklich darum, aus diesen zwei Komponenten, ist die Person glaubwürdig, Teil der LGBTIQA+-Community und wie ist die Situation im Herkunftsland?
Du hast gerade von einer Glaubwürdigkeit gesprochen. Wie können denn zum Beispiel schwule Personen vor Gericht wirklich beweisen, dass sie jetzt schwul sind? Oder wie müssen sie das auch beweisen?
Ja, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Die Frage ist natürlich das eine, wie sehr bin ich fähig, über meine eigene sexuelle Biografie oder Geschlechtsidentität zu reden? Da gibt es natürlich auch viele westliche Vorstellungen von Identität, Coming Out, die da mit reinspielen. Und das steht manchmal konträr zur eigenen Kultur oder Kontext, in dem man aufgewachsen ist. Das heißt zum Beispiel für manche Männer, die würden sich zum Beispiel nicht als schwul bezeichnen, aber haben Sex mit Männern. Also da geht es dann eher nicht so sehr, dass man versucht, eine westliche Identität jemanden auch zu sagen, das ist dann schwul oder das ist bi, sondern auch einfach sagt, was ist deine Lebensrealität? Was ist dein sexuelles Begehren? Wie willst du dein Geschlecht ausdrücken? Dass es da eher darum geht, dass Menschen über sich selber reden können. Und somit auch ihre eigenen Worte finden, um das zu beschreiben. Sehr oft haben wir, es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber lange Zeit den Eindruck gehabt und ja auch bestätigt quasi in Protokollen, dass die Geschichten, die fluchtauslösenden Geschichten in den Herkunftsländern oft wenig oder weniger geglaubt werden, weil so ein Diskurs da ist, dass Menschen das Asylsystem missbrauchen und dann mit irgendwelchen Geschichten hierher kommen und versuchen, etwas für sich rauszuholen. Und dann aber zum Beispiel das Leben in Österreich ein sehr wichtiger Teil ist des Asylverfahrens. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Teil der Community ist, bei Veranstaltungen dabei ist, Beziehungen führt, Leute die Person auch kennen aus der Community, dass das auch ein ganz ein wichtiger Teil der Glaubwürdigkeit ist. Also das heißt natürlich, manche Personen haben es dann auch etwas leichter mit der Glaubwürdigkeit, weil sie, keine Ahnung, Party-Gays sind, ja, und sagen, ich gehe in den Club X, ich bin auf einer App und habe regelmäßig Sex-Dates, kann das auch zeigen. Es gibt Menschen, die bezeugen, dass sie mit mir sexuelle Beziehungen hatten. Das ist natürlich dann einfacher. Ich kann zum Beispiel über meinen ersten Freund in Uganda reden, aber der ist nicht da. Ja, ich kann beschreiben, also das ist auch oft ein Teil, quasi das dann gefragt wird, beschreiben Sie im Detail, wo haben Sie die Person kennengelernt, wie lange waren Sie zusammen, wo haben Sie sich getroffen, weil das war ja sicher schwierig, sich irgendwo zu treffen. Also da merkt man natürlich auch, wie jemand erzählt, ob diese Sache stimmt. Aber wenn dann jemand zum Beispiel, wenn zum Beispiel der Freund erschlagen wurde und ich einfach überhaupt nicht darüber reden kann, dann kann das heißen, dass ich halt nichts darüber sagen kann, was in meinem Herkunftsland passiert ist. Das heißt, gerade für Personen mit sehr traumatisierten Ereignissen hat man dann das Problem, dass sie womöglich über das nicht reden können. Da merkt man dann quasi, was für ein Ausgleich es ist für diese Menschen, Zugang zu zum Beispiel Therapie zu haben, Zugang zu anderen aus der Community, die aus diesen Ländern auch geflohen sind. Weil das schafft eigentlich oft erst die Möglichkeit, um über diese Ereignisse im Herkunftsland reden zu können. Das heißt, sie haben auf beiden Seiten dann etwas, was sie für ihre Glaubwürdigkeit einbringen können und somit auch eigentlich, also ich sage immer, du musst dir vorstellen, du musst ein Bild malen, das im Kopf des BFA entsteht und man sieht, wer bist du, was ist dir passiert, wie ist dein Leben dort, wie ist dein Leben hier und das muss gewisse Farbe haben, also da muss auch was passieren an Emotionen, an Klarheit.
Das heißt, das spielt die LGBTQI+-Community eine riesige Rolle und auch Beratung in verschiedenste Bereiche, damit sich die queeren, geflüchteten Personen leichter tun, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Und du hast auch vorhin kurz erwähnt, dass es oftmals so ist, dass sie vor Gericht Fragen gestellt bekommen, die man so eigentlich normalerweise nicht beantworten würde. Hast du da Beispiele dafür, welche Dinge sie beantworten müssen?
Für Menschen, die aus Kontexten kommen, wo man überhaupt nicht über Sexualität redet an sich, ist das schon auch nochmal eine andere Hürde. Für Menschen, die aus Religionsgemeinschaften kommen, das ist wirklich nochmal auch zu betonen, egal ob christliche, muslimische Kontexte das sind. Aber was ist da eigentlich korrekt und wo soll ich hier mehr sagen oder weniger sagen? Diesen Rahmen auch mal klar zu machen, ist extrem wichtig, weil es gibt auch Grenzen, was gesagt werden darf, beziehungsweise vorgelegt als Beweis werden darf oder eben auch, was erfragt werden darf. Also man darf nicht in die sexuelle Intimsphäre befragt werden. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe diese Person auf einer Party kennengelernt, wir sind uns näher gekommen, wir haben uns geküsst, dann sind wir zu mir nach Hause gegangen und da hatten wir Sex. Punkt. Aber es gab dann Referenten, Referentinnen, die dann gefragt haben, ja, aber wie hatten sie Sex, wo, wie, was und so weiter, mit Kommentaren, wo man sich denkt, wow, 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 what? Das ist zum Beispiel etwas, wofür die Betroffenen es gut und sichernd ist, wenn sie wissen, es gibt Regeln, wie wir über diese sehr privaten Dinge auch sprechen.
Es passiert also alles in einem bestimmten Rahmen. Es dürfen nicht alle Fragen gestellt werden und die queeren geflüchteten Personen wissen da auch Bescheid. Kriegen sie da Bescheid von euch oder unterstützt ihr sie auch dahingehend?
Ja, natürlich. Also das ist quasi diese auch rechtliche Info, ist extrem wichtig, dass ich als betroffene Person, die in einem Asylverfahren ist, weiß, was sind meine Rechte. Es gibt gewisse Anforderungen an mich, weil das eben ein Verfahren ist. Da habe ich eine sogenannte Mitwirkungspflicht auch. Also ich soll auch im Detail erzählen können, was mir passiert ist. Aber darin habe ich auch Rechte. Und über diese Rechte informiert zu sein, ist ein ganz ein wichtiger Teilaspekt.
Und wer liefert denn diese Beratung für die geflüchteten queeren Personen, also welche Menschen arbeiten speziell bei euch in der Queerbase?
Also das sind RechtsberaterInnen, teilweise eben mit juristischer Ausbildung, Menschen, die schon sehr lange auch in dem Rechtsberatungsbereich im Asyl arbeiten.
Das heißt, es gibt Rechtsberatung, dann gibt es weitere Organisationen, die für die Wohnungssuche zuständig sind, dann gibt es die Dolmetscherinnen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen. Das sind jetzt alle, die mit euch zusammenarbeiten.
Bei unserer Rechtsberatung sind sehr viele Freiwillige, die uns auch unterstützen. Wir haben ein eigenes Dolmetschteam, auch aus queeren DolmetscherInnen aus den Herkunftsländern, teilweise eben auch mit Fluchterfahrung. Und wir haben auch Buddies, die auch immer wieder uns unterstützen beim Queerbase Café. Und auch so bei den Pride-Events uns auch unterstützen zum Beispiel. Wir bieten im Moment auch zum Beispiel wieder einen Deutschkurs an, weil gerade Lernen auch einfacher ist in einem Kontext, wo man sich wohl und sicher fühlt und auch vielleicht über queere Themen auf Deutsch reden kann.
Was sind denn Buddies?
Buddies sind eben so Menschen, die hier in Österreich leben und aus der Community sind und ein bisschen die Queer Refugee Community unterstützen wollen, eben durch so Freizeitangebote oder eben Unterstützung beim Organisieren von Queerbase Café oder eben mithelfen beim Pride Village oder Parade etc.
So, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um sich auch zu engagieren, weil das vorhin für mich so spannend war. Hast du vielleicht noch so eine konkrete Geschichte von einer queeren geflüchteten Person, die zu euch gekommen ist und da geholfen werden konnte?
Ich nehme vielleicht ein anderes Beispiel aus einem nordafrikanischen Land, wo es halt auch darum geht, dass sehr oft in den Medien gesagt wird, Tunesien ist ein Urlaubsland, das ist sicherlich ein sicheres Herkunftsland. Da muss niemand ein Asylverfahren haben. Da geht es auch oft darum, dass Leute zum Beispiel am Flughafen landen und dann in einem Flughafenverfahren sind, wo es einem innerhalb von ein paar Stunden entschieden wird, ob die Person ein Verfahren in Österreich haben kann oder nicht. Und da hatten wir schon die Situation, dass dann wir mit dem UNHCR auch gemeinsam interveniert haben, um eben klarzumachen, für queere Geflüchtete kann es keines dieser Fast-Track-Verfahren geben. Ein Fast-Track-Verfahren heißt eben, es ist ein schnelles Grenzverfahren, die jetzt eben auch geplant sind im Rahmen des neuen Asylpaktes, wo es für unsere Community extrem wichtig ist, dass sie früh erkannt werden und sie auch selber wissen, was ihre Rechte sind. Aber das wäre so ein Beispiel für einen schwulen Geflüchteten aus Tunesien, der dann im Flughafengelände festgehalten wird und wo man dann sehr schnell reagieren muss, damit dann auch klar ist, es ist wichtig, dass er seine Asylgründe angibt sofort und dann zum Beispiel innerhalb von 6 Monaten Asyl bekommt. Also das ist natürlich sehr großartig, ja, wenn man dann weiß, hätte auch sehr schnell innerhalb von 48 Stunden wieder abgeschoben werden können.
Das heißt, er ist sicher auch nach Österreich gekommen und dann hier in Sicherheit untergebracht worden?
Genau.
Also du bist schon seit 10 Jahren in der Queerbase tätig und engagierst dich auch für queere Personen. Was erfüllt dich denn an dieser Arbeit?
Ich meine, es sind so viele verschiedene Sachen. Natürlich ist man stolz ein bisschen auf diese strukturellen Veränderungen, die man geschafft hat. Also dieses sichere Wohnräume organisieren, die Veränderungen bei den Interviewsituationen beim BFA, die vielen juristisch wichtigen Entscheidungen, die gewonnenen Verfahren bei den Höchstgerichten, Judikatur, das ist natürlich alles so. Das kann man so auf eine Milestone-Timeline legen. Aber dann sind es einfach diese vielen persönlichen Begegnungen mit Menschen, die schon auch einfach einen nicht unberührt lassen, wo man weiß, für diese Person ist die Queerbase die Welt. Und das ist natürlich schon auch so eine große Verantwortung, die man trägt, aber auch eine große Freude, wenn man dann merkt, dass jemand hier in Sicherheit bleiben kann und ein eigenes Leben aufbauen kann.
Also vor allem der Fortschritt, aber auch das, was du in deinem täglichen Leben siehst, wie queere Personen, die sich davor nicht outen konnten und die davor Diskriminierung erfahren haben, eine neue Familie und eine neue Heimat finden. Was würdest du denn Menschen mitgeben wollen, die Diskriminierung täglich erfahren?
Ich glaube, eines, was ganz wichtig ist, ist, dass wir als Community oder eigentlich so als diese Einzelpersonen oftmals mit dem Gefühl aufwachsen, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben und wir uns etwas Falsches ausgesucht haben und gerne anders wären. Ich glaube, das ist immer noch, es ist zwar vielleicht bei uns ein bisschen besser geworden, aber das Thema von Stigma und Scham ist etwas, was jetzt sehr massiv ist. Die Selbstabwertung gegenüber dem eigenen Leben, den eigenen Wünschen und Begehren. Und ich glaube, das ist etwas, was so ganz, ganz wichtig ist, zu merken, dass man nicht falsch ist, ja, sondern dass wir in der Diversität, wie es Menschen gibt, ein gutes Leben und genauso eine Berechtigung haben zu einem guten Menschenleben. Ich glaube, manchmal gibt man sich selbst gern die Schuld für die Probleme, die die Gesellschaft einem macht, und da sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern in der Community auch zu sagen, wir wissen es nicht einfach, aber wir gehören genauso in dieses Leben, in diese Gesellschaft, in diese Stadt wie alle anderen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du mit uns heute diese Einblicke geteilt hast. Wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, jetzt auch aktiv werden und helfen möchtest, melde dich gerne bei QueerBase oder Queer Amnesty. Queer Amnesty ist eine ehrenamtliche Gruppe, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzt, weil Liebe kein Verbrechen ist. Alle Informationen dazu und zur QueerBase findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Pass gut auf dich und deine Mitmenschen auf und bis zum nächsten Mal.